Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. Januar.
Vielen Dank für diesen Rückenwind, gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen, wo vor allen Dingen ich Fehler gemacht habe, über die ich mich tierisch geärgert habe.
Ja, Annalena Baerbock hat in der Tat Fehler gemacht. Stichwort:
Ich komme eher aus dem Völkerrecht.
Die Ungereimtheiten rund um ihren Lebenslauf, die Plagiatsvorwürfe bei ihrem Buch und die kleinen, feinen Sticheleien gegen Robert Habeck im Wahlkampf.
Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, Kühe melken.
Das öffentliche Sturmtief, das über sie hinweggefegt ist, hat Annalena Baerbock allerdings nicht umgehauen, sondern robuster gemacht. Rückblickend würde man vielleicht von Krise sprechen, das bestimmt, aber in Wahrheit handelt es sich um jenes Häutungsverfahren, bei dem die Raupe zum Schmetterling wird. Das Robuste und das Reflektierte ist erst durch diesen Stolperwahlkampf in sie hineingekommen. Ich erinnere Hillary Clinton im 2008er Wahlkampf gegen Obama. Da hat sie immer wieder ihre Krisenerfahrung herausgestellt. I'm bulletproof, I'm tested, rief sie ihren Fans zu. Und genau dieses Zertifikat für politische Schussfestigkeit, das besitzt die deutsche Außenministerin jetzt auch.
Kein Land hat das Recht, anderen Ländern vorzuschreiben, in welche Richtung es gehen, welche Beziehungen es haben und welche Bündnisse es eingehen darf. Verhandlungsgegenstand kann und wird niemals die Souveränität der Ukraine sein,
sagte sie gestern bei einem Besuch in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Da war ihr diese innere Stabilität anzumerken. Sie weiß, was sie will und sie weiß, dass der Gegenüber es nicht will. Und genau da beginnt Außenpolitik. Die Amerikaner erwarten, dass Deutschland ihre Führungsrolle anerkennt. Sie aber weiß, dass es armselig wäre, wenn die Rolle Europas sich darin erschöpfen würde, den zwei Weltmächten, wie kürzlich beim Spitzentreffen in Genf geschehen, die Erfrischungsgetränke und die Häppchen zu reichen. Also belebt sie das Normandie-Format, bei dem sich Deutschland, Frankreich und die Ukraine gemeinsam als Gesprächspartner dem Russen anbieten.
Wir haben heute über die Ideen gesprochen, wie wir deshalb das N4-Format, den Prozess auf allen Ebenen wieder voranbringen können. Und darüber werde ich auch morgen mit dem russischen Außenminister sprechen.
Und zwar mit ihrem dortigen Amtskollegen Sergei Lavrov. Fazit: Wir sind Augenzeuge einer politischen Häutung, wie wir sie zuletzt bei Joschka Fischer beobachten konnten. Der Pazifist war schon weg, der robuste Realpolitiker hatte die Führung übernommen.
Ich halte in zum jetzigen Zeitpunkt eine einseitige Einstellung, unbefristete Einstellung der Bombenangriffe für das grundfalsche Signal, Milosevic würde dadurch gestärkt und nicht geschwächt. Ich werde das nicht umsetzen, wenn ihr das beschließt, damit das klar ist.
Die Ambition von Annalena Baerbock, und darauf kommt es in dieser frühen Morgenstunde ihrer Ministerwerdung an, ist spürbar größer als die des direkten Vorgängers Heiko Maas. Sie will Europa verändern und eben nicht nur ihr Instagram-Profil. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Frank Appel, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Post DHL Group, über seine Karriere und über seinen neuen Job als Aufsichtsratschef der Deutschen Telekom.
Die Telekom ist eben im Herbst auf mich zugekommen und hat mich gefragt. Und da habe ich gesagt, wenn ich mit meinem Aufsichtsrat klarer sehe, wie es denn bei mir weitergeht, dann können wir darüber gerne sprechen.
Außerdem berichtet unser Investigativreporter Christian Schweppe über seine intensive Recherche rund um das Pleiteschiff Gorch Fock, das zur Bundeswehr gehört. Die Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weisbach berichten über den Einzelhandelsriesen Walmart und über die Finanzmärkte in der Ukraine und in Russland. Außerdem, wir feiern die Komikerlegende Oliver Hardy und wir gratulieren Bruce Springsteen zu einem sehr, sehr dicken Plus auf seinem Konto. Postman, Der gute alte Postbote heißt heute Zusteller. Und die Deutsche Bundespost nennt sich Deutsche Post DHL Group. Der Staat ist nur noch mit 20% beteiligt, nicht wie damals mit 100. Die Firma ist einer der ganz großen Konzerne unseres Landes, ein wahrlich international aktiver Logistik- und Frachtkonzern mit weltweit fast 600.000 Mitarbeitern. Die Börse bewertet das Unternehmen mit fast 70 Milliarden Euro. Der Chef heißt seit 14 Jahren Frank Appel. Frank Appel ist eigentlich ein Mediziner, ein Doktor der Neurologie. Er hat das Unternehmen zur Blüte gebracht. Der Gewinn im zweiten Corona-Jahr 2021 betrug 7,7 Milliarden Euro vor Steuern. Und übertraf damit den Gewinn des ersten Corona-Jahres 2020 doch ziemlich erheblich. Frank Appel ist aber nicht nur der mit 10 Millionen Euro bestbezahlte Manager in Deutschland, er ist auch neuerdings einer der mächtigsten. Denn in Kürze wird er auch den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom führen. Mit ihm habe ich über den Ukraine-Konflikt und die Impfpflicht in Deutschland gesprochen, aber auch über seinen Partner und Rivalen, Amazon. Und natürlich haben wir uns auch um die Machtzusammenballung in seiner Hand unterhalten. Das ganze Gespräch gibt es am Samstag als Wochenendspezial. Aber wir hören jetzt unbedingt schon mal rein. Sie werden sich nicht langweilen, versprochen. Einen schönen guten Morgen nach Bonn zu Frank Appel.
Ja, hallo Herr Steingart.
Herr Appel, die Weltsituation spitzt sich zu, auch für einen internationalen Konzern. Keine Kleinigkeit, was sich da im Osten Europas tut. Wie schauen Sie auf die Ukraine und auf Russland? Sind Sie dafür, zugespitzt gefragt, im Fall der Fälle mit Wirtschaftssanktionen Putin zur Raison zu bringen?
Also ich glaube, das müssen am Ende die Politiker entscheiden. Also am Ende müssen wir verhindern, dass es hier zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Ob das durch wirtschaftliche Sanktionen erreicht wird oder durch andere Themen, andere Zugeständnisse oder Dialoge, das wird sich zeigen. Grundsätzlich werden hier immer beide nicht davon profitieren, wenn Wirtschaftssanktionen verhängt werden. Das sieht man schon. Ob das dann zu einer politischen Einlenkung führt, das ist eher selten, als dass es häufig passiert. Deswegen ist das eine sehr schwierige Diskussion, die gerade für die neue Bundesregierung eine erhebliche Belastungsprobe darstellt, weil sie natürlich sich allein müssen mit dem amerikanischen Verbündeten und den anderen Europäern, gleichzeitig sich selber finden müssen. Und deswegen ist das schwierig. Nichtsdestotrotz, was wir immer tun, wir verfolgen das natürlich und werden auch immer alle Maßnahmen, die Regierung beschließen, umsetzen. So machen wir das in anderen Regionen auch. Da wissen wir schon, wenn die Politik Entscheidungen und Wirtschaftssanktionen verhängt werden, dann müssen wir denen auch folgen.
Aber was wäre Ihre sozusagen politische Wegweisung an einen neuen Kanzler? Könnte ja sein, dass er Sie fragt. Lieber Herr Frank Appel, Sie sind ein schlauer Mensch, Sie überblicken die Welt, haben mehr von der Welt gesehen als wir Politiker. Was würden Sie raten mit so einem aggressiv auftretenden Staats- und Regierungschef? Wie ist die Antwort aus Ihrer Sicht?
Ich würde zwei Dinge. Zum einen Einigkeit, dass die europäischen Länder mit den Amerikanern da auch gemeinsam eine Linie definieren und sich nicht auseinander definieren. Das wäre das eine. Und das zweite wäre, dass der Dialog nie abreißt. Deswegen, das, was jetzt passiert, dass die Außenministerin nach Russland und in die Ukraine reist, ist sicherlich richtig. Wenn das in Abstimmung mit dem Kanzler passiert und auch mit den europäischen und nordamerikanischen Verbündeten, dann ist das sicherlich richtig. Der Dialog ist immer der bessere Weg. Das Primat muss immer sein, einen militärischen Konflikt zu verhindern. Ich bin da noch optimistisch, weil in der Tat eben beide Seiten miteinander reden. Und man muss dann eben einen gangbaren Kompromiss finden, der für beide Seiten das Gesicht wahren lässt.
Sie waren ja in jungen Jahren selbst bei der Bundeswehr, sogar bei der Luftwaffe, wenn auch beim Bodenpersonal.
Ja, das stimmt. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass wir natürlich immer den Ernstfall befürchtet haben und damals auch geprobt haben. Deswegen ist es schon grandios, was Europa geschafft hat mit der in 1989-90 eine friedliche Vereinigung Deutschlands und dann auch ein friedliches Aufgehen von Europa für die Demokratie. Wir vergessen das teilweise. Was damals gelungen ist, ist wirklich immer noch sensationell, auch im historischen Vergleich. Und auf solcher Basis muss man eben versuchen, auch weiterhin Dialoge zu führen. Man muss einfach auch respektieren, Russland hat natürlich auch Interessen. Und jetzt muss man eben einen Weg finden, wie man hier einen Kompromiss findet, dass man die demokratische Grundordnung auch in der Ukraine schützt und gleichzeitig aber eben auch die Sicherheitsbedürfnisse der Russen in irgendeiner Form gewährträgt.
Sie klingen schon wie ein Politiker, Apel, was ja vielleicht auch die Grundvoraussetzung ist, wenn man bei den beiden großen verbliebenen Staatsbeteiligungen bei der Deutschen Post und bei der Deutschen Telekom zugleich eine solche Schlüsselrolle spielt, wie Sie das tun. Sie sind Vorstandschef der Post und werden demnächst Aufsichtsratschef der Deutschen Telekom. Passt das überhaupt zusammen, fragen sich manche, beziehungsweise konkreter gefragt, ist der Mann nicht womöglich überlastet?
Ja, vielleicht gibt es dazu mehrere Aspekte, die man berücksichtigen muss. Zunächst einmal bin ich ja noch nicht von der Hauptversammlung gewählt.
Das muss kommt ja erst im April.
Wenn das passiert, dann stehen wir in der Tat vor der Herausforderung, wie schafft man es eigentlich, Führungskräfte für den Vorsitz eines Aufsichtsrats zu gewinnen, der hinreichend Erfahrung hat. Ich glaube schon, dass ein Aufsichtsratsvorsitz schon mit jemandem geführt werden sollte, der langjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen hatte. Das gibt es nun mal eine endliche Anzahl nur an solchen. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, so, dadurch, dass ich ja verkündet habe oder der Aufsichtsrat gemeinsam mit mir beschlossen hat, dass ich nur noch bis Mai 2023 bleibe und einen Teil meiner Verantwortlichkeit schon am 1. Juli abgebe, dass es, glaube ich, machbar ist, diese Doppelbelastung zu machen. Die Deutsche Telekom ist in sehr guter Verfassung, die Deutsche Post DHL ist in sehr guter Verfassung. Das heißt, glaube ich, für diesen Übergang von etwa einem Jahr kann man sowas, glaube ich, leisten. Ich weiß ja auch, was ich da zu tun habe. Ich war ja schon mal Aufsichtsratsvorsitzender bei der Postbank, bin auch im Aufsichtsrat von Fresenius. Und deswegen weiß ich schon, was da auf mich zukommt. Manchmal ist das nicht anders machbar, weil eben durch das Alter von handelnden Personen eben teilweise so ein Übergang machbar ist. Und ich glaube, man muss hier immer gucken, in welcher Verfassung sich die Unternehmen befinden, welche Erfahrungen die jeweils handelnden Personen mit haben. Es gibt jetzt hier auch einen Vorstandsvorsitzenden bei der Telekom, der einen hervorragenden Job in den letzten Jahren gemacht hat. Das heißt, das ist immer ein bisschen abhängig auch von dem gegebenen Zustand. Und das ist jetzt eher zufällig passiert, als das jetzt von mir geplant war. Ich hätte mich auch für
Zufälle,
unser Unternehmen
ich glaube nicht an Zufälle.
Bitte?
Herr Appel, Sie wollen doch unseren Zuhörern und Zuhörern nicht suggerieren, dass in der deutschen Wirtschaft auf der Chefetage der Zufall regiert. Ich glaube nicht an einen Zufall. Vielleicht gibt es ja sogar ganz im Gegenteil. Das Gegenteil von Zufall wäre, dass es eine strategische Logik dahinter gibt, dass diese zwei wichtigen, auch für dieses Land strategisch wichtigen Spieler, zwei Logistikkonzerne, einer für die digitale Infrastruktur und einer für die tatsächliche Infrastruktur mit vielen digitalen Bezügen, dass diese beiden Unternehmen wieder enger zusammenrücken. Ist das die Logik?
Nein, ich glaube, dass jetzt die Telekom einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden suchte und ich in der Tat schon vorher, bevor man auf mich zugekommen ist, schon eigentlich für mich selbst klar war, dass ich irgendwann mal dieses Amt an jemand weiteres geben wollte. Ich glaube, das ist eher der Zufall, dass diese beiden Events gleichzeitig stattgefunden. Es gab hier keinen Masterplan und ich habe mir nicht überlegt nach dem Motto, was könnte ich denn dann tun, wenn es so wäre, sondern die Telekom ist eben im Herbst auf mich zugekommen und hat mich gefragt. Und da habe ich gesagt, wenn ich mit meinem Aufsichtsrat klarer sehe, wie es denn bei mir weitergeht, dann können wir darüber gerne sprechen. Und so ist das entstanden. Und das ist eher, das sind unabhängige Prozesse, die da eingetreten sind und das war nicht von mir geplant. Ich bin nicht auf jemanden zugegangen und habe gesagt, ich muss jetzt irgendwann mal aufhören und will auch aufhören. Und jetzt suche ich mir mal schon mal wieder was anderes. Das ist eher zufällig passiert und es ist auch geprägt eben durch das Alter von Herrn Lehner, der bisher eben der Aufsichtsratsvorsitzende war. Wenn der jünger gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich gesagt, da kommt der Herr Appel erstmal in den Aufsichtsrat und dann kann man nach einem Jahr entscheiden, ob dann Herr Appel der Richtige ist, um Aufsichtsratsvorsitzender zu werden.
Ich dachte auch nicht, dass die strategische Überlegung bei Ihnen im Kopf stattgefunden hat, sondern eher beim Staat als Eigentümer, dass es vielleicht Sinn macht, diese Unternehmen, die ja schon mal in der Geschichte einen Gutteil ihres Weges zusammengegangen sind. Hier ist ja viel die Rede in Frankreich, aber auch bei uns von nationalen Champions.
Also ich glaube, dass, da ich ja die handelnden Personen auch kenne auf der politischen Ebene, ich glaube, dass man jetzt sagt, wir wollen diese beiden Staatsbeteiligungen näher zusammenbringen. Ich glaube, das hat keine Rolle bei dieser Diskussion gespielt, sondern es hat hier wirklich die Rolle gespielt, wir möchten gerne, dass bei der Deutschen Post DHL wir einen geordneten und guten Übergang hinbekommen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Aufsicht auch weiterhin bei der Deutschen Telekom gut geführt wird. Aber diese Unternehmen sind völlig unabhängig voneinander und werden auch als solche völlig unabhängig voneinander geführt. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass man hier Dinge näher zusammenbringen möchte. Abgesehen davon, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn ich hier ausscheide, dann scheide ich ja in diesem Unternehmen aus und habe dann ja auch keinerlei Verpflichtung mehr gegenüber diesem Unternehmen. Ich bin vielmehr dann verpflichtet, das Richtige, das Management bei der Deutschen Telekom zu unterstützen, das Richtige für das Unternehmen zu tun. Da ich das weiß, weiß ich auch, dass wem ich denn dann zu dienen habe, so wie ich das jetzt hier lange getan habe, obwohl natürlich ich immer noch rot und gelb bleiben werde, werde ich aber trotzdem immer dann das Management bei der Deutschen Telekom so zu versuchen zu unterstützen, dass das Richtige für das Unternehmen dann entschieden wird.
Das Gespräch ging an dieser Stelle natürlich noch weiter. Wir haben zum Beispiel auch über die Kultur des Dia-Abends gesprochen.
In der Tat sind unsere Kinder jetzt in den 20ern und damals gab es dann schon digitale Medien oder die sind dann eben auf diese Bänder sind dann mittlerweile überspielt auf CDs, sodass man sich dann eher das anguckt, weil das schneller geht und dann kann man sich das angucken und die Kinder finden natürlich das spannender und aus dem Grunde, die alten Filme sind eher aus meiner Kindheit, aber das hat zu Weihnachten zu großer Begeisterung auch bei den Verwandten geführt, als wir uns diese alten Filme wieder angeguckt haben.
Und über den Konkurrenten, der zunehmend seine Pakete selbst ausliefert, Amazon und all die anderen kleinen und großen Lieferdienste, die sich da tummeln.
Diese ganzen Modelle, da muss ich erst noch mal zeigen, ob man tatsächlich Geld verdienen kann, wenn man sagt, ich liefere dir Lebensmittel, die du vergessen hast, innerhalb von 10 oder 20 Minuten. Ich zweifle auch daran, ob es tatsächlich einen großen Bedarf dafür gibt. Das sind so temporäre Erscheinungen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man damit wirklich Geld verdienen will, wenn man nicht erhebliche Preise dafür nimmt. Deswegen muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt.
Und wenn Sie das ganze Gespräch interessiert, was ich Ihnen ja nur empfehlen kann, dann hören wir uns am Samstag wieder auf thepioneer.de. Ab 8 Uhr morgens wird das Gespräch mit Frank Appel veröffentlicht und im Google und im Apple Store bekommen Sie die Podcast-App, die Sie kostenlos herunterladen können. Viel Vergnügen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da schauen alle voller Entsetzen auf die Gorch Fock, das Ausbildungsschiff der Bundeswehr. Das allerdings weniger für Ausbildung als für Korruption und für Steuerverschwendung steht. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Anklage erhoben und bei mir ist Christian Schweppe, unser Investigativreporter bei The Pioneer. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Gabo.
Christian, das Schiff selbst ist ja immer noch nicht wieder im Schulbetrieb gelandet, sondern liegt auf Teneriffa. Was bitte macht ein Bundeswehrschiff da im schönen Süden?
Naja, weil der raue Alltag auf so einem Schiff eben besonders gut Offiziere forme, da soll das Schiff eigentlich immer unterwegs sein. In den letzten 6 Jahren allerdings, da gab es diese Fahrten gar nicht, weil das Schiff total marode im Dock lag zur Reparatur. Jetzt, da wollte man endlich wieder los und im deutschen Winter die Sonne der Kanaren nutzen. Tja, und jetzt gibt's Corona an Bord, das heißt, das Schiff hängt weiter fest vor Teneriffa.
Zu Hause in Deutschland gibt es derweil jetzt Anklagen rund um diese Gorch Fock. Und auch bei deinen Recherchen ist ehrlich gesagt eine ganze Menge kriminelle Energie offenbar zutage getreten. Abgründe tun sich da auf bei der Bundeswehr und auch bei der beauftragten Werft. Wer hat denn da wem, Christian, das gute Steuerzahlergeld zugeschoben?
Die Sonderkommission, die da 3 Jahre lang ermittelt hat, die sagt, das beginnt eigentlich bei dem entscheidenden Prüfer der Bundeswehr. Dem könne man zwar keine klare Bestechlichkeit nachweisen, aber unerlaubt profitiert, das habe er schon, weil er nämlich Geld von der eingesetzten Werft nahm, deren Preise er auch bei der Gorch Fock gleichzeitig prüfen sollte. Da geht es um mehr als 800.000 Euro.
Mehr als 800.000 Euro, die dieser Mann, der Prüfer der Bundeswehr, genommen hat?
Genau, das ist das Ermittlungsergebnis der Sonderkommission und die hat nicht nur bei diesem Prüfer einiges gefunden.
Also erzähl uns, was hat diese Kommission noch herausgefunden?
Naja, der nächste Verdacht, der geht eigentlich noch viel weiter. Der geht nämlich in Richtung mutmaßlich illegaler Preisabsprachen zum Beispiel. Die soll zwischen der Werft und den Lieferanten bestanden haben und das lief nach Ansicht der Ermittler so, dass die Bundeswehr zuerst die Aufträge an die Werft schob, die und ihre Geschäftspartner dann heimlich aber die Preise nach oben geschraubt hätten und der Staatskasse am Ende so bis zu 18 Millionen Euro enthalten hätten.
18 Millionen ist dann also der Betrugsschaden, der laut den Ermittlern entstanden ist, richtig?
Genau, so steht das in den ersten Ermittlungsergebnissen. In einigen Komplexen, da sind schon Anklagen erfolgt. Bei der möglichen Betrugssache, da dürften bald noch weitere Anklagen folgen.
Und politisch denkt man ja, Christian, irgendjemand übernimmt für diese Geldverschwendung und auch die fragwürdige Kooperation mit der Werft Verantwortung. Aber wer wäre das denn eigentlich, der politisch Verantwortliche für diese Gorch-Fock-Geschichte?
Tja, das ist genau die Frage, denn im Grunde betrifft diese ganze Affäre alle Verteidigungsminister seit dem Jahr 2000. Denn so lange hat man ausgerechnet mit dieser Werft tatsächlich ja zusammengearbeitet. Maßgeblich fällt diese Affäre sicherlich in die Amtszeit von Ursula von der Leyen. Da wurde die Gorch-Fock wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Unter Annegret Kramp-Karrenbauer, da wurden dann Kosten weiter verschwiegen. Und jetzt wäre es an der aktuellen Ministerin Christine Lambrecht, zumindest im Rückblick, die richtigen Lehren zu ziehen. Echte Verantwortung tragen kann sie für diese ganze Sache natürlich nicht. Das müssten eigentlich eher die zuständigen Beamten im Beschaffungsamt oder in der Rechtsabteilung des Ministeriums, wo man die Werft, die jetzt also zum Kriminalfall wurde, zu keiner Zeit ernsthaft überprüft hatte.
Und Ursula von der Leyen ist ja wohl eher aufgestiegen als über diese Affäre gestolpert, richtig?
Das stimmt. Ihr Sprecher hat uns aus Brüssel übrigens ausrichten lassen, als heutige EU-Kommissionschefin, da wolle sie zu Gorch-Fock nichts mehr sagen. Sie habe ja auch genug europäische Themen auf dem Tisch.
Was für eine Geschichte. Vielen Dank, Christian Schweppe. Und wer jetzt zuhört und die ganze Geschichte um die Gorch-Fock wissen möchte, wozu ich nur raten kann, der muss das Ergebnis dieser monatelangen Recherchen von Christian Schweppe sich einfach mal zu Gemüte führen auf der Pionierseite auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Immer mehr Unternehmen zieht es in das Metaverse, dieses virtuelle Paralleluniversum. Da entsteht eine ganz eigene Welt in der Dreidimensionalität. Und ein richtiger Einzelhandelsriese zieht sich jetzt auch dorthin. Da draußen tut sich also was. Und was genau? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Anne Schwed in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
Anne, erzähl uns mehr von Walmart, die ja offenbar diesen neuen, diesen virtuellen Raum auch als Geschäftsfeld für sich entdeckt haben. Aber wie bitte geht das, wenn ich Knäckebrot und Aufschnitt im Metaverse kaufen möchte? Wird man dann davon auch satt?
Nee, also du selbst, Gabor, wirst von dem Knäckebrot wahrscheinlich nicht satt, eventuell aber dein Avatar im Metaverse, also in der digitalen Parallelwelt. Bisher sind die Pläne von Walmart noch sehr unkonkret und ich kann auch noch nicht ganz die Verbindung von digitaler Welt zur echten Welt erkennen. Gerade ist der Fokus bisher nur auf die digitale Welt gelegt. Walmart hat Patente angemeldet für eine eigene Kryptowährung und für eigene virtuelle Produkte. Aber wie das konkret aussehen soll, dazu gibt es noch keine Details. In meiner eigenen Fantasie kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann mal mit einer Virtual Reality Brille durch einen virtuellen Walmart im Metaverse läuft und sich da seinen Einkaufswagen mit Sachen vollpackt, ohne aber selbst in der echten Welt sein Wohnzimmer zu verlassen und dass man dann die Sachen aber in echt an die Haustür geliefert bekommt. Und von dem Knäckebrot würde man ja dann auch satt werden.
Aber die Frage dahinter, Anne, ist doch die, Marketing-Gag oder wirklich ein Geschäftsmodell? Was denkst du?
Also generell, was das Metaverse betrifft, sind ja noch viele Fragen offen und da wird sich zeigen, inwieweit die Firmen da zukünftig noch Profit rausschlagen können. Walmart hat ja selbst auch gesagt, dass das alles noch in der Probierphase ist. Marketing-Gag ist es aber eher auch nicht. Da sind wir in der Entwicklung dann doch eher schon zu weit vorangeschritten, würde ich sagen. Viele Firmen versuchen ja schon im Metaverse Fuß zu fassen, darunter Nike, Gap, Urban Outfitters oder wovon wir es letztens auch schon hatten, Ralph Lauren. Manchen gelingt es besser, anderen nicht so gut. Persönlich kann ich eine Tendenz erkennen, dass Markenprodukte, die auch im echten Leben eine Art Statussymbol haben, auch im Metaverse ganz gut funktionieren. Aber so Firmen wie jetzt zum Beispiel Walmart, da geht man ja jetzt nicht unbedingt hin, um sich was Cooles zum Angeben zu kaufen, sondern eher um alltägliche Dinge zum Überleben zu kaufen. Wie jetzt gerade mit deinem Knäckebrot-Beispiel sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, wie solche Produkte im Metaverse eine Rolle spielen werden. Deshalb glaube ich, liegt da der Geschäftszweig dann doch eher tatsächlich darin, eine Verbindung zur echten Welt zu schaffen, also dass man dann im Metaverse seine Alltagsprodukte kauft, aber die dann im echten Leben nach Hause bekommt. Also wir können da gespannt sein, was Walmart jetzt aus seinen Patenten macht.
Vielen Dank, Anne. Ich wünsche dir einen schönen Wintertag in New York. Und damit gehen wir nach Frankfurt zu unserer Kollegin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, die ganze Welt befürchtet momentan einen bewaffneten Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Und vielleicht noch werden auch andere Staaten hineingezogen. Aber welche Auswirkungen hat allein schon dieses Bedrohungsszenario auf die Heimatmärkte in diesen beiden Ländern?
Die Märkte sind stark unter Druck gekommen in beiden Ländern. Schauen wir erstmal auf Russland, natürlich der viel größere Markt. Hier haben die Aktien seit letzten Donnerstag, dem Tag, wo die Gespräche im Grunde genommen in der Sackgasse gelandet sind, doch deutlich nachgegeben, ein Minus von knapp 8% beim russischen Leitindex. Gleichzeitig notieren die russischen 10-jährigen Staatsanleihen, also die Renditen, auf dem höchsten Stand seit 2016 bei ungefähr 9,4%. Und der Rubel, den hat es auch ordentlich zerlegt. Bei den ukrainischen Assets sieht die Situation noch dramatischer aus. Hier sind die Staatsanleihen des Landes sehr stark gefallen. Händler nennen das ein sogenanntes Distressed-Niveau, das heißt ein im Grunde genommen kurz vor Zahlungsausfall-Niveau. Gleichzeitig sind die Prämien, die Investoren einfordern, um das Risiko ukrainischer Staatsanleihen zu nehmen, also sprich sie zu kaufen, auf den gleichen Stand wie Venezuela, Sambia oder der Libanon geklettert. Das heißt Länder, die im Grunde genommen politisch unglaublich unsicher sind.
Vielen Dank, Annette, für deine Informationen. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt. Wir sprechen uns morgen wieder.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Oliver Hardy sich lieber auf dem Golfplatz rumtrieb, als seinem Partner Stan Laurel bei der täglichen Arbeit rund um die Laurel and Hardy-Komödien zu helfen. Während Hardy sich um sein Handicap kümmerte, saß Laurel oft bis spät in der Nacht an neuen Drehbüchern oder er feilte an den Dialogen. Heute, vor genau 130 Jahren, wurde der etwas gemütlichere, man könnte auch sagen der etwas geräumigere Teil des Komiker-Duos Oliver Hardy in Georgia geboren. Obwohl, damals am 18. Januar 1892 bekam er noch den Vornamen Novel verpasst, den er später selbst in Oliver änderte, um seinen zu früh verstorbenen Vater Oliver zu ehren. Aber der jugendliche Novel Hardy war trotz dieses Schicksalsschlages ein aufgewecktes Kerlchen. Er sang und er tanzte gern. Nur mit dem Gesangsunterricht hatte er es nicht so, wie sich eine Jugendfreundin in einer amerikanischen Fernsehshow erinnert.
Novel and I always walked to school together. Instead of carrying my books, I carried his, so that he could sing and dance all the way there.
He was always happy and singing as a boy there in Milledgeville, wasn't he, Miss Horn?
He was always loved to sing, but he didn't like his singing lessons.
Oh, yeah?
His mother met his teacher one day and asked how his lessons were coming along. Mm-hmm. And she said he hadn't been in over a week.
Mit 18 wurde er dann Filmvorführer in einem Provinzkino und entschied nach 2 Jahren im Projektorenraum, es doch vielleicht mal selbst zu probieren mit der Schauspielerei. Und dieser Versuch war erfolgreich, und zwar bevor das Komiker-Duo Laurel und Hardy 1926 erstmals vor der Kamera stand. Denn Oliver Hardy war auch schon in seinem Vorleben fleißig. Er hat 250 Filme, meist Kurzfilme im Übrigen, gedreht, ohne seinen Partner Stan Laurel. Der kam dann dazu und die ganze Sache bekam erst so richtig Schwung. 107 gemeinsame Produktionen sind dabei entstanden. So unvergessene wie zum Beispiel der Klaviertransport. Der einzige Film mit den beiden, der einen Oscar erhielt.
Oh, oh, what is it now?
You got my hat.
Now throw me mine. Now get back in that house and I don't want to hear any more out of you.
Natürlich endete alles im Chaos, verbunden mit den ganzen Laurel und Hardy Standards, die wir kennen und lieben. Das Vertauschen der Hüte, das Nesteln an der Krawatte, der Stich ins Auge des anderen, das Eskalierende, wie du mir, so ich dir. Und am Ende steht ganz oft Oliver Hardys immer wiederkehrende Erkenntnis. da hast du mir aber eine schöne Suppe eingebrockt.
Here's another nice mess you've got me into.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man im Super-Corona-Jahr 2021 trotzdem so viel Geld im Showgeschäft verdienen konnte. Den Vogel hat im vergangenen Jahr der Sänger Bruce Springsteen abgeschossen. Er verdiente 590 Millionen Dollar in einem Jahr, in dem Live-Auftritte ja kaum möglich waren. Der Mann hat ausgesorgt, könnte man sagen. Um ihn müssen wir uns jetzt wirklich keine Sorgen mehr machen. Und zu diesem Rekordverdienst ist es nicht übrigens durch CD-Verkäufe oder ausverkaufte Tourneen, die es ja gar nicht gab, gekommen, sondern vielmehr durch andere Geschäftszweige. Und deshalb ist Bruce Springsteen, der Geschäftsmann, ein sehr interessanter Fall für uns. Zunächst verkaufte Springsteen im vergangenen Jahr seine Alben und seine Lizenzkataloge an Sony. Er hat sich damit 500 Millionen Dollar gesichert. Dazu kam dann der Podcast Renegades mit dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama. 9 Folgen und ein Buch sind entstanden aus diesem Projekt. Eine gute Einnahmequelle in Zeiten wie diesen. Hier zu hören, die beiden in einem gemeinsamen Interview.
I think Bruce, through his music, I tease him about how much better it is being a rock and roll star than being a politician.
Which, of course, it is.
He does not really deny it.
Und zu guter Letzt lief seine Show am New Yorker Broadway sehr gut an. Die Tickets zwischen 75 und 850 Dollar waren oft ausverkauft. Alles in allem war das ein wirklich erfolgreiches Jahr für den Musiker. Er hängte nicht nur den zweitplatzierten Rapper Jay-Z ab, sondern auch Taylor Swift, die als einzige Frau auf Platz 10 mit 80 Millionen Dollar Verdienst gelandet ist. Um es mit anderen Worten zu sagen, der Boss ist 72 Jahre alt, but he is still on fire. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? I can take you high. Oh, I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.